Willkommen zu Spaziergängen mit Sicherheit. In diesem Podcast gehen wir auf Entdeckungstour in die Welt der Informationssicherheit. Wir unterhalten uns über Gefahren und Herausforderungen, die in der digitalen Welt lauern und wie man sich davor schützen kann. Ob Sie ein Geschäftsführer oder IT-Profi sind oder einfach nur mehr über das Thema erfahren möchten, der Podcast bietet für jeden etwas. Lassen Sie uns gemeinsam auf unserem Spaziergang mit Sicherheit die Welt der Informationssicherheit erkunden und die Welt ein bisschen sicherer machen. Hallo und willkommen zur 24. Folge des Podcasts Spaziergang mit Sicherheit. Mein Name ist Florian Franke und ich habe heute endlich wieder einen Gast. Nina Wagner von Mindbytes nimmt heute teil und diskutiert mit mir heute ein bisschen über das Thema Zero Trust. Doch bevor wir das machen, Nina, stell dich doch einfach mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her?
Genau, ich bin Nina. Danke für die Vorstellung schon mal. Ich habe ursprünglich Mathe studiert. Während des Studiums habe ich einen Einstieg in die IT-Sicherheitsbranche gemacht und bin jetzt seit paar Wochen als Gründerin und Geschäftsführerin von einer eigenen Firma, den Mindbytes, eben unterwegs. Den Schritt bin ich zusammen mit zwei Kollegen gegangen und wir arbeiten im Bereich Pentesting und Red Teaming. Da werden wir, glaube ich, gleich nochmal kurz drauf eingehen.
Ja, erstmal natürlich Glückwunsch zur Firmengründung. Ist natürlich auch ein spannender Weg. Auch das wäre, glaube ich, mal noch eine separate Folge. Ja, jetzt hattest du gerade schon angesprochen, ihr macht Red Teaming und Penetrationstests. Kannst du kurz für die Zuhörer den Unterschied mal erläutern?
Genau, also grundsätzlich geht es darum, dass wir aus Angreifersicht Schwachstellen, also Sicherheitslücken in der IT von Unternehmen finden. Das können dann Infrastrukturen sein, das heißt so beispielsweise die Büroumgebung. Es können andererseits Anwendungen sein, irgendwelche Webanwendungen wie Plattformen, Online-Bankings, was auch immer, was man im Browser benutzt. Und zwischen den Ansätzen beim Pentesting und Red Teaming gibt es zwei verschiedene Vorgehensweisen. Beim Pentesting ist die Komponente klar bestimmt, die wir testen sollen. Jeder weiß darüber Bescheid und wir brauchen uns beim Testen sozusagen nicht zu verstecken. Und es geht um möglichst umfangreiches Aufdecken von Schwachstellen. Und beim Red Teaming im Gegensatz geht es um die Simulierung von Angriffen. Das heißt, dabei gehen wir verdeckt vor, als wären wir echte Angreifer. Wir testen dabei, ob wir erkannt werden würden, ob irgendwelche Abwehrmechanismen kundenseitig denn funktionieren und effektiv sind und finden auf diese Weise technische und organisatorische Schwachstellen.
Kann man es dann so zusammenfassen, dass jetzt ein Pentest ist so, ich sag mal, der breitere Blick, weil beim Red Teaming reicht ja im Grunde dann eine Schwachstelle, die erfolgreich ausnutzt, um dann am Ziel zu kommen, wie auch immer das sein mag. Oder geht man da dann trotzdem auch noch, okay, man hat zwar die eine Schwachstelle gefunden, aber es wären potenziell noch 27 andere auch noch möglich.
Das ist eine gute Frage, weil eigentlich hat man breitere Möglichkeiten beim Red Teaming, weil man da nicht so fokussiert auf einen Testgegenstand ist, sondern in der Regel einfach eine breitere Oberfläche hat, die man erstmal untersucht nach Ansatzpunkten, wo man Angriffe ansetzen kann. Und beim Pentesting ist eher die Tiefe, dass man sich mit einer Komponente dann noch detaillierter beschäftigt und dort dann eben mehr in die Breite oder Testbreite, sage ich jetzt mal, geht für diese eine Komponente.
Okay. Ja, aus meiner Erfahrung raus ist halt auch, glaube ich, was es dann auch der Unterschied auch griffiger macht, wenn man sagt, wenn ich jetzt quasi das Thema Informationssicherheit neu im Unternehmen gemacht habe, dann brauche ich kein Red Teaming erstmal machen. Dann reicht mir erstmal ein Pentest, da darf das bekannt sein, weil da wird erstmal noch genug gefunden. Und beim Red Teaming ist ja auch mehr auch die Reaktion des Kunden, das Thema Logging, Alerting, Monitoring etc.
Genau, ich denke, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Ja, genau. Das sind dann schon ein bisschen die fortgeschritteneren Varianten.
Genau, das ist mir noch wichtig, also auch für die Zuhörer, wenn ihr jetzt quasi relativ am Anfang eures Informationssicherheitsweges seid, reicht erstmal ein Pentest, ihr braucht nicht gleich ein Red Teaming machen. Das habt ihr erstmal von dem Penetrationstest mehr Wert. Genau. So, kommen wir doch einfach zum heutigen Thema. Wie schon eingangs gesagt, wollen wir heute ein bisschen über das Thema Zero Trust sprechen. Wie kommen wir jetzt auf das Thema? Ihr habt Nachwuchs bekommen als Mindbytes und euren ersten Blogpost veröffentlicht. Und der ging genau auch über Zero Trust und hieß Zero Trust, Angreifer kommen dahin, wo du sie am wenigsten erwartest. Mhm. Und dann dachte ich mir, das ist doch ein sehr, sehr spannendes Thema. Auch für den Podcast und auch für die Zuhörer. Und jetzt wollen wir in der Episode mal einen Blick hinter Zero Trust werfen und mal das Thema von verschiedenen Seiten auch beleuchten. Deswegen mal die Frage an dich, was steckt denn überhaupt hinter Zero Trust und wo kommt es denn überhaupt her?
Okay, da starten wir vielleicht mal mit diesem sozusagen konventionellen Ansatz. Das heißt, wir stellen uns vor, dass es so eine Schutzmauer um die Firma drumherum gibt. Die Schutzmauer ist mehr oder weniger dick, sage ich mal, meistens in Form von einer Firewall. Und wenn man diese Schutzmauer dann einmal überwunden hat, dann gilt man als vertrauenswürdig im Wesentlichen. Das ist so, wie es im Konventionellen so eine Schutzmauer um die IT, um die Firma drumherum eben aufgebaut wurde. Und man hat festgestellt, Angriffe passieren trotz dieser Schutzmauer. Und da stellen sich eben Fragen, wieso passieren Angriffe? Wie könnte man das verhindern? Und dieses Konzept Zero Trust ist die Antwort von John Kinderwag auf diese Fragen eben. Was kann man eben besser machen, als diese eine große Schutzmauer drumherum zu stellen? Und er hat 2010 eine Forschungsarbeit veröffentlicht und dabei diesen Begriff Zero Trust geprägt. Und er sagt eben selbst, dass dieses Thema Vertrauen eine menschliche Emotion ist, die wir erstmal ohne Grund in die digitale Welt übernommen haben. Und dort wird eben genau dieses Vertrauen dann zur Schwäche. Das heißt, wenn man einmal erfolgreich an irgendeinen Ort innerhalb dieser Schutzmauer gekommen ist, wird einem vertraut und man hat, sag ich mal, als Angreifer dann ein leichtes Spiel. Und erfolgreiche Angriffe und beispielsweise Veröffentlichen von sensiblen Daten oder Verschlüsseln von der ganzen Infrastruktur sind dann eben die Folge. Und mit Zero Trust sagt er also, hab erstmal kein Vertrauen. Und jeder, der sich dann im Digitalen bewegt, muss sich dieses Vertrauen erstmal hart erarbeiten. Und das wird dann auch laufend auf mehreren Ebenen validiert, sodass man stets prüft, ist derjenige, der sich hier gerade digital bewegt, dennoch vertrauenswürdig. Genau, und da hat er im Endeffekt drei Grundprinzipien für Zero Trust formuliert. Das erste Prinzip ist Never Trust, Always Verify. Das heißt, vertrau erstmal nichts oder niemanden und schau genau nach, dass alles seine Richtigkeit hat, was hier passiert. Das nächste ist Least Privilege. Bedeutet, jeder soll digital gesehen jetzt erstmal nur das können, was er für seine notwendigen Aktivitäten können muss. Und das letzte Prinzip dazu ist Assume Breach. Geh davon aus, dass Angreifer es früher oder später bis zu einem gewissen Punkt schaffen. Und schau, dass du ihnen dann trotzdem das Leben ab dieser Stelle auch noch schwer machst und sie erkennst und wieder aussperren kannst. Und für diese drei Grundprinzipien gibt es jetzt mehrere Mechanismen, die man einsetzen kann, um die zu verwirklichen. Flo, hast du da ein paar Ideen, Gedanken zu?
Ja, absolut. Im Grunde ist ja die Idee, die Vertrauenszonen kleiner zu machen. Und zum Beispiel, wenn man jetzt einfach auf die Grundprinzipien zugrunde legt, dann bedeutet Zero Trust, dass einfach zum Beispiel jeder Netzwerkverkehr abgesichert wird, sprich authentifiziert und verschlüsselt sein muss. Überall das Thema Least Privilege, also möglichst wenig Rechte erzwungen wird und nicht nur auf dem Papier existiert. Und das Vertrauen nicht mehr 0 oder 1 ist, sprich ich habe Vertrauen nicht unbedingt, also es gibt nicht nur ich vertraue nicht, sondern es gibt auch so ein bisschen Spannbreite dazwischen, da komme ich gleich mit einem Beispiel drauf. Wichtig, dass dann halt auch die Datenflüsse bekannt sind und kontrolliert werden können, dass ich einfach weiß, ich kenne meine Infrastruktur, ich weiß, bei welchen Kronjuwelen, wie greife ich da drauf zu, etc. Und dass entsprechend alle Assets, also alle Endgeräte zum Beispiel, gescannt, gehärtet und nach Notwendigkeit rotiert werden, weil Vertrauen nutzt sich über die Zeit ab. Jetzt kann man das am Beispiel von dem Passwort ganz einfach sehen. Ein Passwort, wenn ich überlege mir ein komplexes Passwort und am Tag 1 ist es mit hohem Vertrauen und je länger ich das verwende, umso weniger Vertrauen in das Passwort kann ich eigentlich haben. Ja, das bedeutet jetzt im Großen und Ganzen, dass man seine Passwörter doch regelmäßig ändern sollte. Es liegt einfach daran, weil wenn ich jetzt mein Passwort 10 Jahre lang habe, dass ich es da irgendwann mal wo an der falschen Stelle eingegeben habe oder vielleicht auch ein Angreifer das doch irgendwie brute-forcen kann, steigt halt mit der Zeit. Das ist einfach. Und da muss man sich entsprechend halt auch aufpassen. Konkret bedeutet es jetzt einfach, dass man im Bereich Least Privilege schaut, dass jeder Zugriff authentifiziert, sprich ich prüfe, wer ist das denn überhaupt und verifiziert wird. Kommt es denn vom richtigen Endgerät zur richtigen Zeit aus dem richtigen Land? Und abhängig von der Daten ein höheres Vertrauenslevel gegebenenfalls notwendig ist. Das kann man sich wie ein Credit Score vorstellen. Wenn der Credit Score zu niedrig ist, komme ich halt nicht rein. Und in den Credit Score fließen halt verschiedene Faktoren rein. Neben der Authentifizierung des Benutzers, sprich, wer ist es denn? Auch die Authentifizierung des Geräts, also von welchem Gerät kommt er? Auf welche Daten wird denn überhaupt zugegriffen? Wie sensibel sind die denn? Wie hoch muss der Credit Score, sozusagen das Vertrauensniveau überhaupt denn sein? Und wenn es entsprechend halt höher ist, das heißt, ich brauche ein höheres Vertrauen oder ich habe als Einstiegshürde einen höheren Credit Score, den ich halt brauche, dann muss ich gegebenenfalls halt noch das Thema Multifaktor-Authentifizierung mit dazu nehmen. Dann reicht halt eine Authentifizierung über Passwort nicht auf, weil ich dann wirklich sicher sein muss, dass das auch wirklich die Person ist, die dort im Ticket steht zum Beispiel. Also summa summarum, wer loggt sich von wo, von welchem Gerät, in welcher Applikation, auf welche Daten, über welches Netzwerk ein. Also es sind einfach ganz viele Informationen, die da reinfließen, sodass die Kontrolle näher an die Daten rankommt. Sprich, man entscheidet, je nachdem, welche Daten es sind, was brauche ich dazu, wie viel Vertrauen ist da notwendig und wo ziehe ich mir das Vertrauen her.
Berechtigungen hatten wir aber jetzt auch noch dabei, oder?
Genau, also das ist natürlich so, dass die Schutzzone, die man um die Daten rumlegt, dass man natürlich sagt, die Berechtigungen machen natürlich, je weniger Berechtigungen habe, umso weniger kann dann auch schiefgehen. Das heißt, die Zone um die Daten wird kleiner. Das ist ja das Thema Least Privilege. Und das sind ja nicht nur das Thema Berechtigung, sondern das sind dann auch generell Maßnahmen auch zur Zutrittskontrolle, Zugangskontrolle, Zugriffskontrolle, Least Privilege, jetzt schon öfters genannt, auch Need to Know, braucht denn der Mitarbeiter das überhaupt? Nicht nur möglichst wenig Rechte, sondern wenn er es nicht braucht, braucht er gar keine Rechte. Das Thema Verschlüsselung und das Verschlüsselung von Verbindungen, also von Transportwegen, von digitalen Daten, beim Übertragen, dann aber auch die Daten verschlüsseln beim Speichern. Eine moderne Endpoint Protection gehört auch zu Zero Trust, weil die natürlich auch ein erhöhtes Maß an Logging haben. Auch, sage ich so, das Cybergemüse, ein ordentliches Backup-Konzept gehört damit dazu. Und dann aber auch das Stichwort Mikro- und Makrosegmentierung, wo wir sagen, wir haben nicht nur ein Netzwerksegment Server, sondern wir unterteilen auch die Serversegmente noch weiter in kleinere Trust-Zonen. Und wichtig, und das ist mir persönlich sehr wichtig, dass bei Zero Trust, weil wir ja das Grundprinzip haben, Assume Breach, das heißt, wir gehen davon aus, dass wir entweder gehackt worden sind oder gehackt werden, dass wir das Thema Logging und Monitoring mit berücksichtigen und nicht nur als ein Punkt, sondern bei jeder Maßnahme prüfen wir, hat die Maßnahme funktioniert oder ist sie sozusagen gescheitert, gefehlt, sodass wir dann möglichst schnell Indikationen bekommen, ob ein Angreifer im Netz ist, ob unser Sicherheitskonzept funktioniert oder nicht. Und das ist natürlich was, wo wir natürlich mit einem Red Team super testen können, weil wir dann natürlich, ein Red Teamer versucht ja genau das, Schicht für Schicht durchzukommen, und dann kann ich das hier wunderbar testen.
Genau, und da vielleicht auch wichtig, aus verschiedenen Quellen diese Daten eben zusammenzubringen und zu schauen, ah, jetzt ist hier eine Kleinigkeit aufgefallen und da eine Kleinigkeit aufgefallen, alles für sich vielleicht kein großer Grund zur Sorge, aber wenn sich's dann anhäuft, dass man dann doch reagieren sollte und auch weiß, wie man reagieren würde überhaupt, dass man sich vorher mal Gedanken macht, was mache ich denn, wenn das und das passiert?
Absolut, das ist ja quasi die Konsequenz aus dem Assume Breach, dass ich mir auch dazu Gedanken machen muss. Und das ist auch, früher hat man ja viel proaktiv gedacht, hat gesagt, ich halte die Angreifer draußen aus meinem Netz, und das ist halt nicht mehr zeitgemäß. Also dazu passiert zu viel, auch zu viel bei großen Unternehmen, die viel Geld für Informationssicherheit investieren, wo man sagt, ja, da muss sich die Denkweise auch ein bisschen ändern. Es kann passieren. Ich kann möglichst tun, dass es möglichst nicht passiert, und ich kann möglichst viel aber auch machen, dass, wenn es passiert, dass ich dann den Schaden halt möglichst gering halte. Und wenn ich da halt ein umfassendes Logging habe, dass die Sachen korrelieren, ist natürlich super. Um nochmal kurz mit den Vertrauenszonen die klein zu machen, da habe ich ein schönes, griffiges Beispiel. Zwar aus dem Netzwerkbereich, aber Informationssicherheit hat ja begonnen mit Netzwerksicherheit, salopp gesagt. es gibt ja das Thema NAC, also Network Access Control, dass ich kontrolliere, wer überhaupt in mein Netzwerk rein kann. Das heißt, wenn ich mich an eine Netzwerkdose anstecke, bin ich dann sofort im Netzwerk beim Kunden. Das heißt, wenn ich physisch vor Ort bin, oder gibt es da entsprechend auch Maßnahmen. Das ist zum Beispiel Network Access Control. Das heißt, das Gerät muss ich erstmal authentifizieren, wer bin ich, und dann kann ich prüfen, ist er denn überhaupt berechtigt, hier entsprechend in das Netzwerk zu kommen. Abhängig von dem, wer er ist, wird er dann entsprechend in das korrekte Segment zugewiesen. Sei es jetzt, wenn es ein Client ist, wird es ins Client-Netz geschoben. Wenn es ein Drucker ist, kommt er ins Druckernetz. Und so, dass er dann gleich mal in das richtige Netz kommt. Und dann habe ich aber durch das Thema Mikrosegmentierung noch die Möglichkeit, die einzelnen Geräte voneinander zu isolieren. Und das kann ich im Netzwerkbereich zum Beispiel über Private VLANs machen. Das ist eine Maßnahme, wo ich dann einfach die einzelnen Geräte innerhalb von dem Segment nochmal separat unterteile. Das heißt, ich mache das kleinstmögliche Segment, nämlich aus einer Einheit. Oder ich kann es auch größer ziehen, wenn ich sage, ich habe jetzt aber Server, die müssen miteinander kommunizieren, die 5 Stück, dann kann ich die zusammen in einen Private VLAN packen, sodass die miteinander kommunizieren können, aber nicht mit den 5 anderen Servern, die denen sie nicht kommunizieren müssen. Dann habe ich einfach so schöne kleine Schalen drumherum gezogen, die dann helfen, die Geräte voneinander zu isolieren. Witzigerweise, im WLAN-Bereich macht man das. Mhm. Das heißt, wenn ich ein WLAN habe, ist das Station Isolating standardmäßig aktiv im Netzwerkbereich. Also physisches Netzwerk hat man es. Leider macht man es zu selten, sagen wir einfach mal so. Und jetzt halt bezogen wieder aufs Logging. Ich kann natürlich dann loggen am NAC, also am Network Access Control, welches Gerät hat sich erfolgreich verbunden, welche Geräte haben es vielleicht nur versucht, wo kamen die her, wo sind die eingesteckt, und dann runter, welche Kommunikation findet von welchem in welches Segment statt und welche Geräte versuchen vielleicht mit Geräten in ihrem Netzwerk noch zu kommunizieren. Das heißt, ich habe eine viel bessere Transparenz, weil ich das Logging und Monitoring an jeder Stelle mit betrachtet habe.
Hast du ein Gefühl, wie viele von deinen Kunden beispielsweise schon NAC einsetzen?
NAC, würde ich sagen, ist mittlerweile schon Standard. Oft halt nur in Anführungszeichen mit MAC-Adresse, also mit der eindeutigen Adresse der Netzwerkkarte. Die kann ich halt relativ leicht fälschen. Mhm. Das muss man schon sagen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie einen Drucker habe, da kann ich mir die MAC-Adresse auslesen, kann meinem Gerät die MAC-Adresse zuweisen, weil die halt nicht fest reingeschrieben ist, und könnte mich dann anstecken. Dass es dann tatsächlich über Zertifikate abgesichert ist, würde ich sagen, sind dann mittlerweile vielleicht sogar schon 50%. Also es wird. Und vor den x Jahren, wo ich angefangen habe, waren das noch sehr, sehr wenige. Mhm. Da war das ein Standard-Finding, so, ihr habt keinen NAC, ja, blöd. Und jetzt hat man gemerkt, dass es einfacher wird zu implementieren und dann aber auch gemacht wird. Also
das ist schon sinnvoll. Das ist doch eine gute Entwicklung.
Ja, absolut. Ja. Wie ist es denn aus deiner Sicht? Jetzt ist ja Zero Trust, legt ja einem Angreifer durchaus einige Stolpersteine in den Weg oder Hürden übernehmen muss. Wie siehst du denn Zero Trust aus Offensiv- oder aus Angreifersicht?
Ja, ich sag mal, in unseren Projekten haben wir an ein paar Stellen dann schon Mechanismen, die wir mal zusätzlich überwinden müssen im Vergleich zu dieser einen Schutzmauer, von der ich eingangs gesprochen habe. Aber grundsätzlich ist da schon noch viel Luft nach oben, um es mal so zu formulieren. Ich würde einfach mal mit ein paar Beispielen anfangen zu erzählen. Du hast ja jetzt einige Themen angerissen. Da mal ein bisschen was berichten, was wir in Projekten gesehen haben. Und zu diesem Red Teaming, was man eben auf technischer Ebene digital, sage ich mal, betreiben kann, gibt es auch noch eine physische Komponente. Das heißt, man kann auch schauen, komme ich denn überhaupt als Mensch, als Person vielleicht in Firmengebäude rein? Und wenn ich da drinne bin, du hattest jetzt gerade schon passenderweise das Thema NAC angesprochen, kann ich mich dann einfach mit meinem Gerät an das Netzwerk anstöpseln und bin ich dann schon mittendrin? Und da ist jetzt so das erste Einstiegsbeispiel zum Thema Zugriffskontrollen. Wie komme ich denn in eine Firma rein, so als Mensch gesehen? Naja, das Einfachste, was man vermutlich machen kann, wenn die Tür nicht eh schon offen steht, ist, man wartet halt mal vor der Türe von der Firma und guckt, wenn da jemand rein oder rausgeht, ob man einfach mitlaufen kann. Das nennt sich dann Tailgating. Und dann ist eben so die Frage, wenn man es dann einmal in die Firma reingeschafft hat, also in diesem Sinne sogar diese physische Mauer überwunden hat, wie kann man sich denn dann in der Firma weiter bewegen? Weil ich denke, was wichtig ist, ist, dass dieses Thema Zero Trust nicht ausschließlich den digitalen Aspekt jetzt dann berücksichtigt, sondern eben auch, wie ist denn die Firma als Firmengebäude sozusagen konzipiert und wie wird dort die Trennung zwischen verschiedenen Bereichen realisiert. Und unsere Erfahrung ist jetzt grundsätzlich, wenn man es mal in eine Firma reingeschafft hat, zum Beispiel eben über Tailgating, dass man irgendwo mitlaufen konnte, dann wird man in der Regel schon als vertrauenswürdig eingestuft. Dahinter fragt dann eigentlich niemand mehr, wer bist denn du eigentlich, du kommst mir unbekannt vor, sondern es wird erstmal von ausgegangen, irgendwer anders wird das wohl schon genehmigt haben, dass diese Person da drin ist, das hat wohl seine Richtigkeit. Und da finde ich das Bild ganz schön, weil es sich relativ eins zu eins eben mit diesem digitalen Zustand vergleichen lässt.
Ja, finde ich auch klasse, genau. Es ist einfach, auch beim Physischen sage ich einfach, ich vertraue einfach gar niemand mehr, jetzt überspitzt gesagt, und frag halt danach, wer bist du denn überhaupt? Kannst du dich ausweisen? Ja. Hast du einen Ausweis, der das nachweist? Hast du einen Firmenausweis, der auch korrekt ist? Kann das verifizieren? Steht der überhaupt auf der Mitarbeiterliste? Also, ja, finde ich klasse.
Ja. Ja, man kann auch fragen, wer ist denn hier deine Ansprechperson? Zu wem gehörst du denn? Und wenn man dann zumindest mal bei dieser Ansprechperson anruft und fragt, hier ist jemand, der gibt sich als XY aus, hat das seine Richtigkeit, dann ist das auch schon mal ein erster Schritt. Man muss ja jetzt schon überlegen, wie geht man dann mit Menschen um, weil man möchte ja, sage ich mal, grundsätzlich die Hilfsbereitschaft von Menschen jetzt nicht ruinieren, das ist nicht Ziel der Sache, aber so ein gesundes Maß an Skepsis mal zu etablieren, ist, glaube ich, schon sinnvoll in diesem Kontext.
Ja, das Trust but Verify trifft es natürlich voll. Ja. Und es ist ja auch so, wenn jetzt so physisches Red Teaming, die haben ja meistens so Get Out of Jail, also ich komme aus dem Gefängnis Freikarte. Und auch da sollte man nicht blind drauf vertrauen, weil auch da kann man natürlich eine gefälschte mit einer Fake-Telefonnummer, das heißt,
da sitzt mein Kollege im Auto.
Den darf man auch nicht glauben, genau. Genau,
ja. Also das ist ja. Na, das kann man dann schon, weiterspinnen noch diese Gedanken. Ja. Für mich ist halt immer wichtig, wenn wir solche Szenarien durchspielen, dass man auch noch Vorschläge hat, wie man das mit, sage ich mal, gesundem Menschenverstand und ohne jetzt die Hilfsbereitschaft von Menschen dann zu beeinträchtigen, hätte hinterfragen und aufdecken können, was hier gerade passiert. Und genau, wenn wir dann in ein Gebäude reinkommen, zum Beispiel dann Tailgating oder wir haben es auch mal nachts geschafft, durch so eine Schiebetüre, die man von außen dann aufschieben konnte, reinzukommen, dann ist auch da die Frage, das geht jetzt in Richtung Segmentierung, wie kann ich mich jetzt in diesem Gebäude bewegen? Stehe ich da direkt vor der nächsten Türe, die abgeschlossen ist, wo ich, weiß ich nicht, wieder eine Karte brauche, um reinzukommen oder es ist ein heftiges Schloss gibt, wo man erstmal dann noch dran vorbei muss oder in einem Beispiel, was wir hatten, kann ich mich dann einfach im kompletten Gebäude schon frei bewegen? Komme ich dann in die Büros von allen Abteilungen rein? Stehen da die Türen offen? Was liegt auf den Schreibtischen rum? Da hatten wir auch diverse sensible Dokumente, die rumlagen. Und unser Highlight war dann eben in dem einen Büro ein Schlüsselkasten mit Schlüsseln zu diversen, also so ein Generalschlüssel und zu den Serverräumen im Keller und also diverse Schlüssel in diesem Schlüsselkasten. Und der Schlüsselkasten selbst war, ihr ahnt es, auch unverschlossen.
Klar, warum? Also, ich muss doch an den Schlüssel rankommen.
Genau, macht es halt einfach, aber auch für Angreifer. Ne? Und ich glaube, das ist ein ganz schönes Bild, wie man dieses Physische und Absicherung im, sag ich mal, in der realen Welt, in Gebäuden, dann eben auch auf das Digitale, was du ja eben auch schon umrissen hast, übertragen kann. Das heißt, alles, was wir jetzt hier schon beim Erzählen wahrscheinlich dachten, sollte so nicht sein und hängt hier wirklich das Passwort am Bildschirm, so nach dem Motto, kann man sich halt auch dann digital überlegen, wo sollte ich hier vielleicht doch mal drüber nachdenken, das besser abzusichern und nicht zu viel Vertrauen an der Stelle zu haben, dass hier wohl niemand hinkommt. Ne?
Ja.
Und auch lustigerweise, wir waren da schon ein bisschen nervös, weil bevor wir da ins Gebäude reingekommen sind, waren da Überwachungskameras, wildrot blinkend und man denkt sich, ah ja gut, wir sind jetzt hier im Projekt, wir versuchen das jetzt. Aber unsere Vermutung war schon, in 20 Minuten steht da jemand und will unsere Get-Out-of-Jail-Karte sehen, so, ne? Was du ja, ja gerade schon hattest, dass wir, also was das jetzt hier bedeutet, dass dann Sicherheitsdienst oder gar die Polizei vielleicht vorbeischaut und mal nach dem Rechten sieht. Aber wir waren über 2 Stunden an der Stelle in diesem Gebäude und es hat niemanden interessiert. Wir haben es dann nachts wieder verlassen und diese Überwachungskameras haben natürlich erstmal Eindruck gemacht, aber es ist am Ende nichts passiert. Also in dem Sinne, dass wir uns trotzdem bewegen konnten und wer weiß, wann das aufgefallen wäre. Wenn wir keine offensichtlichen Spuren hinterlassen haben, wird das vielleicht nie auffallen.
Genau, da ist halt auch und das Thema, ein reines Logging hilft halt nicht. Ja. Also Logging ohne Alerting,
genau,
ist halt die Frage, warum habe ich es? Ja.
Richtig. Und deswegen auch da eben vielleicht dann mal zu hinterfragen, jetzt habe ich irgendwelche externen Sicherheitsdienste oder im Digitalen dann eben so einen SOC beauftragt. Erkennen die denn eigentlich, wenn hier was im Argen ist, wenn hier irgendwas Auffälliges passiert oder wann würden die denn reagieren?
Ja, absolut.
Genau, dann, wo wir schon jetzt beim Thema auffälliges Verhalten erkennen sind oder dann auch Reaktionen auf auffälliges Verhalten, komme ich jetzt nochmal auf so ein Beispiel aus einem Red Teaming-Projekt. Phishing ist ja, glaube ich, bekannterweise inzwischen so ein großes Einfallstor in Unternehmen, dass man irgendwo Zugangsdaten abgreift über eine Phishing-Mail. Irgendjemand gibt seine Zugangsdaten ein, werden abgefangen und man kann sie dann eben selbst als Angreifer weiterverwenden. So haben wir es auch in diesem einen Red Teaming-Projekt dann geschafft, in diese Firma reinzukommen, hatten VPN-Zugangsdaten, konnten uns als ein Mitarbeiter eben anmelden. Und das ist aber dann irgendwann aufgefallen scheinbar. Was dann passiert ist, ist, dass wir keine weiteren VPN-Verbindungen aufbauen konnten. Das heißt, scheinbar hatten sie das Passwort geändert. Aber was sie nicht gemacht haben, ist unsere bestehende VPN-Verbindung, die wir vorher schon aufgebaut haben, zu kappen. Das heißt, die bestand halt weiter. Das heißt, sie haben reagiert, sie haben das Passwort geändert und vielleicht sogar diesen Benutzer gesperrt, aber sie haben eben unsere bestehende Verbindung nicht beendet, sodass wir eben weiter in der Firma uns bewegen konnten, digital gesehen jetzt. Und auch hier hätte beispielsweise jetzt eine 2-Faktor-Authentifizierung uns das Leben zumindest deutlich erschwert. Auch das kriegt man gegebenenfalls mit Phishing hin. Aber es ist natürlich wesentlich schwerer, als jetzt in Anführungszeichen nur ein Passwort abzufangen. Genau, das waren jetzt so ein paar Geschichten aus unseren Projekten.
Ja, die Reaktion auf Incidents ist halt auch schwierig. Also da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe beim Kunden auch ein Red Teaming auf Kundenseite quasi begleitet. Mhm. Und wir haben zwar den Angreifer identifiziert. Wir haben entdeckt, dass wir gehackt worden sind, haben Maßnahmen getroffen, um ihn quasi draußen zu halten. Da haben wir aber halt zu kurz gedacht und der Angreifer hat weitergedacht und dann in der nächsten Nacht war es dann zu spät. Also ja, es ist nicht einfach. Wir hatten jetzt da das Glück, dass wir schon gutes Logging hatten und Monitoring, sodass wir das auch sehen konnten. Und wir wussten dann danach auch, dass es nochmal passiert ist und wir zu kurz gedacht haben, aber du warst halt dann zu spät.
Ich meine, dafür sind ja Red Teaming-Projekte da. Also es geht ja darum, dass man kooperativ Schwächen aufdeckt, damit sie dann im Ernstfall eben nicht ausgenutzt werden können. Und dafür machen wir diese Projekte auch. Und deshalb ist es ja auch wichtig, sowas dann mal einfach durchzuspielen.
Ja, genau. Ja. Da kann man jetzt zur Vollständigkeit halber auch noch das Purple Teaming mit erwähnen. Mhm. Wir hatten im Vorfeld in dem Vorgespräch noch kurz darüber gehalten, ob wir es machen sollen oder nicht. Ich glaube, es ist einfach gerade der richtige Zeitpunkt dafür. Mhm. Du bist die Expertin für den Bereich. Was ist Purple Teaming im Gegensatz zu Red Teaming?
Genau, Purple ist ja, also lila ist die Mischung von Blau und Rot. Red Teaming hatten wir eben schon mal erklärt. Auf der Gegenseite steht das Blue Team. Das ist das Team auf bei uns dann Kundenseite oder grundsätzlich auf der Seite von der Firma, was Angriffe erkennt und reagiert. Und beim Purple Teaming arbeiten Red und Blue Team in Abstimmung miteinander. Das heißt, sie bestimmen Szenarien, die sie jetzt dann ausprobieren möchten, die bei Angriffen typischerweise vorkommen. Das Red Team spielt dann Angriffstechniken durch und das Blue-Team schaut gleichzeitig sozusagen schon, was es erkennen würde und wo eventuelle Lücken in der Erkennung dann da wären. Im Gegensatz zum Red-Teaming ist das Blue-Team da eben direkt involviert und weiß schon Bescheid, dass jetzt eben diese Tests in enger Abstimmung stattfinden. Beim ausschließlichen Red Teaming weiß das Blue Team nicht Bescheid. Das heißt, da agiert das Red Team erstmal verdeckt wie ein Angreifer und das Blue Team muss eben wie in einem sehr realitätsnahen Szenario das von alleine erkennen, dass hier was gerade vor sich geht.
Genau, beides hat Sinn und Zweck. Beides sind unterschiedliche Ziele, die man erreichen möchte, also aus Unternehmenssicht, die beauftragen. Aber soll man auch mal drüber nachdenken. Ja. Jetzt hast du ja schön die offensive Sicht auf Zero Trust so ein bisschen dargelegt, was bei euch so typische, nicht Stolpersteine, sondern was Dinge sind, die die Kunden vielleicht falsch machen, die es euch das Leben leicht machen. Mhm. Also genau das Gegenteil von Stolperstein.
Auch was Schönes.
Du zuerst.
Backups, hattest du vorhin auch erwähnt, das fällt mir gerade nur wieder ein. Schön und gut, dass man sich auch um Backups kümmert, sehr wichtig. Gerade wenn es dann mal in diesem Sinne Assume Breach und gehe davon aus, dass früher oder später mal was passiert, ist es eben auch wichtig, dass man seine IT wiederherstellen kann. Aber es ist auch wichtig zu prüfen, dass dieses Backup-Konzept grundsätzlich sicher ist. Auch hier hatten wir schon Fälle, wo zwar schön Backups gemacht werden, aber wenn wir es uns dann genauer angeschaut haben im Rahmen von Projekten, dann kommen Angreifer eben auch an diese Backups ran und können die notfalls verschlüsseln, sodass die hinfällig sind im Fall der Fälle. Das heißt, auch das wäre wieder eine Stelle, die man nochmal separat checken sollte.
Ja, absolut. Also gibt es genügend Ransomware-Beispiele, die, bevor sie die Daten verschlüsselt haben, noch schönes Backup auch mit verschlüsselt haben oder unbrauchbar gemacht haben. Also ein Offline-Backup zum richtigen Zeitpunkt zu haben, ist schon elementar wichtig und nicht einfach. Das muss man aber auch sagen. Genau. Was aber halt bezüglich Zero Trust, jetzt haben wir ja Zero Trust, geht von physischer Sicherheit bis zur Datensicherung bis zu Least Privilege oder Berechtigungskonzept, ist es halt sehr, sehr breit gefächert. Und du bist jetzt im offensiven Bereich tätig, ich bin ja mehr im Informationssicherheitsmanagementsystem und gar nicht so herangehensweise in Informationssicherheit. Was mir da halt wichtig ist, ist bei Zero Trust, auch wenn das Hersteller versprechen, es gibt kein One-Size-Fits-All. Mhm. Es gibt nicht die eine super Lösung, die, wo Zero Trust draufsteht, wo dann alle Zero Trust Probleme sozusagen löst und das Thema Zero Trust im Unternehmen macht. Also
wird es auch nie geben.
Genau, wird es auch nie geben. Es ist einfach ein Framework oder eine Sichtweise auf die Thematik, ein Konzept, genau. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn man sich als Unternehmen jetzt die Frage stellt, Zero Trust wollen wir machen, das klingt erstmal gut, dass wir so kleinere Schutzkonzepte haben und nicht mehr quasi nur noch, du hattest eingangs ja gesagt, das Netzwerkzentrische, wir haben eine Firewall, das heißt, wir haben eine große Schutzmaßnahme, die uns absichert hin zu dem Zwiebelkonzept mit dem Defense and Death, bis hin zu jetzt zu Zero Trust, heißt, ich mache halt kleine Zwiebeln, die alle ihre eigenen Schutzmaßnahmen haben und im Kern verstecken sich dann halt die Kronjuwelen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich denn da überhaupt hin? Und wichtig für mich ist, Zero Trust wird es nie geben. Ich kann Zero Trust nicht erreichen. Ich kann nur weniger Vertrauen, also less Trust erreichen. Und im ersten Schritt nehme ich einfach das Vertrauen, das ich implizit immer dabei habe. Wir hatten es gerade im Beispiel von Anina ja gehört, mit dem, ich bin schon mal ins Unternehmen reingekommen und dann hat es keinen mehr interessiert, dann habe ich das Vertrauen. Das nehme ich einfach schon mal weg. Das heißt, das implizite Trust nehme ich raus und dann überlege ich mir einfach, okay, welche Schutzmaßnahmen brauche ich denn jetzt? Wenn ich dem Endgerät nicht mehr vertraue, was muss ich dann tun? Wenn ich der Person, die auf dem Office-Gelände ist, nicht mehr vertraue, was muss ich dann tun? Oder ich nehme die Applikation im Gedankenspiel und habe sie nicht mehr in meinem eigenen Rechenzentrum, sondern packe sie in die Cloud. So, jetzt könnten theoretisch von überall aus der Welt Zugriffe kommen. Was mache ich dann? Und genau das ist die Idee hinter Zero Trust, dass man eben sagt, das automatische Trust, das ich normalerweise einherbringe, mit dem die Welt halt funktioniert, das nehme ich weg und schaue, wie ich das denn verifizieren kann, dass das die Person ist, dass die Person berechtigt ist, hier zu sein, dass die Person berechtigt ist, darauf zuzugreifen, etc. Auch das ist jetzt natürlich erstmal kein konkreter Schritt, um es loszulegen. Deswegen muss man eigentlich noch ein bisschen früher starten. Und wie immer ist es die Frage, welches Problem möchte ich denn überhaupt lösen? Jetzt bezogen auf Zero Trust muss man sich einfach überlegen, okay, was sind denn meine Kronjuwelen? Was sind die Dinge, die es besonders zu schützen gibt im Unternehmen? Ist es der Produktionsprozess? Weil wenn der steht, kostet der Ausfall von einer Stunde 10 Milliarden Euro. Oder sind es die Patente für irgendwas? Sind es geheime Daten? Das ist die Strategie für 2024. Und das heißt, da muss ich mir erstmal überlegen, was möchte ich denn überhaupt schützen? Und dann muss ich mir überlegen, vor was muss ich es denn schützen? Was sind denn die Bedrohungen, denen ich aktuell ausgesetzt bin und denen ich wahrscheinlich vielleicht in Zukunft ausgesetzt sein werde? Also da auch der Blick ein bisschen in die Zukunft. Weil wenn ich jetzt halt gerade, keine Ahnung, ein neues Produkt designe, dann verändert das vielleicht auch meine Bedrohungslandschaft. Und dann weiß ich, okay, was muss ich vor was schützen? Und dann überlege ich mir einfach, okay, welche Datenflüsse sind denn dafür notwendig? Also welche Applikationen brauche ich dazu? Welche Netzwerke brauche ich dazu? Welche Identitäten brauche ich dazu? Welche Endgeräte sind davon betroffen? Und um welche Daten handelt es sich denn tatsächlich? Sodass ich dann die entsprechenden Kategorien habe. Und für jede Kategorie muss ich mir dann überlegen, und wie sichere ich diese Kategorie einzeln sozusagen ab. Dann habe ich erstmal ein großes Zielbild und genau das ist das, wo wir quasi als Roadmap haben wollen. Wir sagen, okay, im Bereich Anwendungen, wir wollen da in jeder Anwendung ein Berechtigungskonzept mit Least Privilege umsetzen. Wir wollen bei den Identitäten Multifaktor-Authentifizierung umsetzen. Und so kann ich dann sozusagen zu den Bausteinen mir Maßnahmen raussuchen, die ich dann umsetzen möchte oder die ich dazu sinnvoll sehe. Und da muss man einfach seiner kriminellen Kreativität, nicht der kriminellen Energie, sondern der kriminellen Kreativität freien Lauf lassen und dann mal überlegen, was könnte schiefgehen, was machen Angreifer. Da kann man natürlich auch auf die MITRE Attack Matrix, das ist so eine Informationsdatenbank, wie Angreifergruppen vorgehen, welche Methoden und Techniken die nutzen, nochmal zugrunde legen, ja, da kann ich den Stolperstein dazwischen legen, da würde mir Private VLANs helfen und so ordne ich die Sachen zu. Und dann, wie immer in der Beratung, muss man eine Gap-Analyse machen, zu schauen, was habe ich schon, was habe ich noch nicht und dann aufbauend auf den Ergebnissen sich dann einen Plan überlegen, wie ich dann zum Zielbild komme, mit Prioritäten, mit Zielterminen, mit Aufwandsschätzungen.
Genau, vielleicht. Vielleicht auch wichtig, dass man nicht diesen Idealzustand anstreben darf man es, aber man sollte nicht erwarten, einen Idealzustand umzusetzen und sich davon abschrecken lassen, die ersten Schritte zu gehen. Weil wie man jetzt schon vielleicht an ein paar Erzählungen auch gemerkt hat, hätten kleinere Maßnahmen an gewissen Stellen einfach so eine Angriffskette unterbunden. Und deswegen wichtig, Schritt für Schritt vorgehen, den Gesamtplan im Kopf haben oder auf dem Papier haben, wo auch immer. Und sich so dem Zielzustand eben annähern.
Perfekt, genau das wollte ich auch gerade sagen, dass man sich eben auf die Quick Wins konzentrieren sollte. Gerade halt auch, es gibt so Asymmetrien in den Maßnahmen. Also wenn ich eine Maßnahme umsetze, wie jetzt Private VLANs, das ist überschaubar vom Aufwand, es einzurichten. Aber einem Angreifer kostet es enorm viel Zeit, drumherum zu gehen. Und so gibt es Multifaktor-Authentifizierung. Ist jetzt an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen aufwendiger, aber in der Regel relativ schnell konfiguriert, gerade für Cloud-Applikationen. Aber im Angreifer ist schon eine Hürde, die er dann nehmen muss. Und so muss man dann einfach schauen. Und das sind halt auch Sachen, die in der Priorisierung mit reingehen sollen. Und genau, was du auch gesagt hast, der Fokus auf die Umsetzung der Maßnahmen und nicht auf Zero Trust. Sondern wir wollen ja das Unternehmen absichern, ob wir das jetzt dann am Ende Zero Trust nennen oder Schnurzli-Wurzli, ist ja gerade wurscht. Wichtig ist, wir haben das Ziel, die Unternehmen abzusichern und da sind die Maßnahmen das Entscheidende. Und mir persönlich wichtig, das ist, glaube ich, jetzt heute auch schon ganz gut rumgekommen, dass man bei jeder Maßnahme auch und auch für die bestehenden Maßnahmen überlegt und mitbetrachtet, wie logge ich die und wie alarmiere ich denn, wenn die Maßnahme fehlschlägt, wenn da was Komisches auftaucht.
Und dann auch mal durchspielen.
Genau. Ja. Genau. Dann kommt gegebenenfalls dann Red Teaming, wo man sagt, oh, das hat jetzt irgendwie nicht so funktioniert und nach 4 Minuten war der Angreifer drin. Dann müssen wir irgendwo nachsteuern und dann komme ich wieder in den Regelzyklus rein, dass ich wieder überlege, okay, was möchte ich schützen, vor was, welche Maßnahmen habe ich, welche habe ich noch nicht und überwache das Ganze, betreibe die Maßnahmen, monitor die Maßnahmen. Und on. Und so ist es halt eine Reise zu weniger Vertrauen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Das ist jetzt nichts, was man von jetzt auf gleich erreichen wird. Man wird es nie erreichen. Das ist Zero Trust, geht einfach nicht. Wir müssen an irgendeiner Stelle müssen wir vertrauen.
Es ist ein Idealbild.
Genau, es ist das Idealbild. Deswegen können wir weniger Vertrauen haben. Und wenn es am Anfang halt nur ein kleiner Schritt ist und irgendwo mal der eine, dass die Mitarbeiter Ausweise bekommen, die sie um den Hals hängen haben, wo klar draufsteht. Und wenn jemand nicht bekannt ist, wird er angesprochen, dann hat man auch schon weniger Vertrauen geschafft. Und so muss man das sehen. Ich glaube, ich kenne deine Antwort, aber jetzt haben wir ja so einiges schon über Zero Trust geredet. Hältst du denn Zero Trust für sinnvoll? Hältst du es für ein gutes Zielbild?
Definitiv. Also, wie gesagt, wir bekommen in Projekten dann, kommt auch stark dann auf den Kunden und das Projekt an. Aber stellenweise sehen wir schon, dass da Dinge passieren. Das hast du ja eben auch schon zu dem Thema NAC erzählt, aus deiner Perspektive, dass sich das in den letzten Jahren doch deutlich gewandelt hat. Aber es ist noch viel, viel Luft nach oben. Und wie eben auch dann schon gesagt, macht kleine Schritte. Also verbessert euch peu à peu, aber jeder kleine Schritt kann schon helfen, einen Gesamtangriff eben zumindest deutlich zu erschweren. Und wir freuen uns auf neue Herausforderungen in Projekten, neue Dinge, die wir versuchen zu umgehen sozusagen. Und von daher aus meiner Sicht sinnvoll.
Genau, ihr wollt ja auch dazu lernen und das müsst ihr auch dazu gezwungen werden. Also das ist natürlich auch eine gute Motivation, um den Sicherheit umzusetzen, um den Pentester bzw. das Red Team ihn zu ärgern. Immer gut. Wichtig ist halt, es ist halt eine Herangehensweise, es ist ein bisschen anderer Blick auf das Thema Informationssicherheit. Und da gilt es sich halt einfach, die Sachen rauszuziehen, die für das Unternehmen sinnvoll sind. Vertrauen an der einen oder anderen Stelle einfach zu reduzieren und durch eine Verifizierung, durch eine Prüfung zu ersetzen. Und ich halte es auch für eine gute Sichtweise, wo man viel rausziehen kann fürs Unternehmen. Um dann das Leben der Angreifer, und das ist ja im Grunde das Ziel, wir wollen ja die Unternehmen vor Schaden schützen, um das Leben der Angreifer entsprechend schwer zu machen. Und ich muss es leider nochmal mit reinbringen, bei der BIM habe ich den Begriff Cybergemüse gelernt, und ich finde ihn einfach so super, und wir müssen einfach schauen, dass wir unser Gemüse essen. Und das heißt, im Bereich Informationssicherheit, dass wir unsere Hausaufgaben machen, dass wir die Basics richtig machen, dass wir die Standardschutzmaßnahmen, ein sauberes Datensicherungskonzept, unsere Sachen schnell und zügig patchen, MFA, wo es möglich ist, einzusetzen, so dass wir dann einfach die Hürde schon mal, die Ersthürde für den Angreifer entsprechend hochgelegt haben. Und Zero Trust ist dann quasi das Rezept, um dann aus dem Gemüse ein richtiges Rezept zu ein richtiges Gericht zu kochen. Genau. Hast du noch was du zu Zero Trust anmerken möchtest?
Ich glaube, wir haben alles mal angerissen.
Ich glaube auch. Dann schon mal vielen Dank für deine Insights zum Thema Zero Trust. Jetzt habe ich noch eine Frage, die ich allen Gästen noch auf jeden Fall stellen werde, wahrscheinlich noch ein bisschen nächstes Jahr auch noch. Wenn du einen Zauberstab hättest, welches Security-Problem würdest du denn für immer lösen wollen?
Ich würde ein sicheres Anmeldeverfahren, was man mit Fingerschnipsen daherbekommt, umsetzen. Und zwar, was wirklich einfach ist, was man überall unkompliziert eben und einfach einrichten kann. Weil dieses Thema mit das leidige Thema Passwörter, dann jetzt irgendwelche Herausforderungen, die es immer noch gibt, um dann Zwei-Faktor-Authentifizierung zu implementieren. Da gibt es jetzt inzwischen schon wieder neuere Methoden. Aber grundsätzlich ist es einfach immer noch nicht mit Fingerschnipsen lösbar, obwohl es einfach ein so, sag mal, altes Problem in diesem Sinne ist. Von daher wäre es das.
Ja, sehr gut, gefällt mir, passt natürlich auch.
Und es würde, glaube ich, viele Nerven auch schonen, bei Privatmenschen und auch in Firmen.
Das glaube ich auch, genau. Und es passt natürlich auch perfekt zum Thema Zero Trust, weil da natürlich das Thema Identität und, ich sage mal, Identitätsnachweis, digitaler Identitätsnachweis, ein zentraler Baustein ist. Also wenn ich nicht weiß, wer der am Ende vom PC ist, dann tue ich mir halt schwer. So, perfekt. Gefällt mir. Hatte ich tatsächlich auch noch nicht. Du hast ja noch nicht in alle Episoden reingehört und hast gesagt, weißt du, ob es vielleicht schon genannt worden ist. Nein.
Oder Glück gehabt. Nicht.
Glück gehabt, genau. Also, nochmal dir vielen Dank für das nette Gespräch und deine
Insights. Ja, danke dir für die Einladung.
Ja, immer wieder gerne. Wir haben im Vorfeld ja schon eine gewisse Idee ausbaldowert. Schauen wir mal, ob wir da was draus machen. Wenn die Zuhörer denn mit dir in Kontakt treten wollen, wie ist denn der beste Weg?
Ihr findet mich auf LinkedIn, Nina Wagner. Wenn es da mehrere gibt, was vermutlich der Fall ist, ich gehöre zur Firma Mindbytes und bin momentan in Freiburg. Und ansonsten könnt ihr mich auch beispielsweise per E-Mail kontaktieren. Das ist dann nina.wagner@mind-bytes.de.
Genau, ich stelle es natürlich auch in die Shownotes mit dazu. Das heißt, da findet ihr dann den Link auch auf ihr LinkedIn-Profil und auch die E-Mail-Adresse, sodass es dann möglichst leicht ist. Und ihr findet danach ja auch den Link auf den Blogpost von Mindbytes. So könnt ihr den Nachwuchs dann auch mal dort lesen, was so die Idee für den Podcast war oder für diese Serie war. Ja, mich findet ihr natürlich auch auf LinkedIn, Florian Franke, gibt es glaube ich nicht so viele, wenige Podcaster, oder halt einfach, ja, schreibt mir eine E-Mail info@infosec-podcast.de und ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, Nina, nochmal danke und bis zur nächsten Episode.
Bis bald. Thank you.